Also, Frau Bejarano, zur Vorbereitung für dieses Interview war ich in einem Café in der Nähe von der Freiburger Uni-Bibliothek und hielt dann inne vor den Stolpersteinen davor. Und klar, dann wurde mir auch bewusst, dass ich mich ganz in der Nähe des neu gestalteten Platzes der alten Synagoge befand.
Ja. Ja.
Und nochmal deutlich wurde mir, wenn ich die Augen und die Ohren offen halte, kann ich tatsächlich auch heute noch überall Spuren der Nazizeit finden.
Aha, natürlich.
Und dazu als erste Zitat aus Ihrem Buch, und ich fände es schön, wenn Sie dazu noch was sagen könnten, ist, dass Sie sagen, es gibt Leute, die sagen, nach Auschwitz kann man keine Musik mehr spielen, keine Bilder mehr malen, keine Gedichte schreiben.
Ja.
Das stimmt alles nicht. Im Gegenteil, man muss Musik machen, und ich bin so froh, dass ich heute solche Musik machen kann, die uns hilft zu erinnern und nachzudenken.
Ja.
Und Sie machen ja bis heute Musik mit Mikrofon Mafia. Können Sie dazu kurz etwas erzählen?
Naja, also das meiste habe ich ja schon gesagt. Ja, also ich bin sehr dafür, dass man als alle diejenigen, die Gabe haben, etwas zu machen, sei es jetzt mit einem Buch oder sei es eine Lesung oder sei es Musik, ja, das ist ganz egal, auf jeden Fall ist es ganz, ganz wichtig, dass vor allen Dingen die Jugend erfährt, was damals geschah. Weil es ist einfach leider nicht so gewesen, dass eine vernünftige Aufarbeitung dieser schrecklichen Geschichte gemacht wurde, ja. Und es ist auch so, dass zum Beispiel, wo sind denn die Nazis eigentlich geblieben? Ja, es gab ja damals im Jahre 1945 gab es ja überhaupt keine Aufklärung. Und wo sind die Nazis abgeblieben? Ja, die sind ja nicht irgendwie verurteilt worden für diese schrecklichen Dinge, die sie gemacht haben, die furchtbaren Morde, die sie gemacht haben, und also die Leute eben ganz schrecklich, immer gesagt haben, also wir sind keine Menschen zum Beispiel, ja. Oder nicht nur wir, also nicht nur die jüdische Gesellschaft, sondern auch Sinti und Roma und diejenigen, die im Widerstand waren, ja, das waren ja auch deutsche Menschen, ja, aber die hat man auch unheimlich, hat man denen zugesetzt, also es war ganz, ganz furchtbar, ja. Ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen über den deutschen Widerstand. Ja, und ich habe gesagt, dieses Buch müsste eigentlich jeder lesen, ja. Jeder Deutsche müsste das lesen. Und zumindest alle diejenigen, die in Hamburg leben, weil dieses Buch erzählt über Widerstand in Hamburg, ja. Und über diese schrecklichen Dinge, die hier von der SS und eben von diesen ganzen furchtbaren Nazis gemacht wurden, ja, getan wurden, ja. Also das müsste jeder lesen, und es ist unheimlich wichtig, dass heute in der heutigen Zeit, ja, wo wir schon wieder so viele Nazis rumlaufen haben, ja, dass man heute noch mehr als vorher, ja, über diese Geschichte spricht und die Menschen darüber aufklärt, was damals geschah. Weil ich sehe da ziemlich schwarz, ja. Ich sehe, wenn wir heute wieder Faschismus haben, wenn wieder so viele, also wir haben ja einige einige Gruppen und Parteien, die rechts, die wirklich rechts eingestellt sind, ja, das sind zum großen Teil sind das auch Rechtsradikale, ja, und die machen auch wieder ganz, ganz schlimme Dinge, ja. Und ich finde es ist wirklich furchtbar, dass zum Beispiel die AfD im Bundestag sein kann und ihre schrecklichen Dinge, die sie da andauernd reden, und die sie da rausposaunen, dass die alle, dass sie das alles machen können, obwohl wir in unserem Grundgesetz stehen haben, dass alle Nachfolgeorganisationen oder Parteien der NSDAP, also der damaligen Nazi-Partei, ja, dass das verboten ist, ja. Und es wird nichts dagegen getan. Also ich weiß nicht, wie das weitergehen soll, ja. Also ich bin sehr in der Beziehung sehr pessimistisch, weil ich habe das schließlich alles erlebt. Ich habe erlebt, was damals geschah, ja. Meine Eltern sind umgebracht worden, meine Schwester ist umgebracht worden von den Nazis, ja. Also ich kann etwas erzählen, ja. Und ich weiß genau, dass es gefährlich ist, wenn diese Menschen wieder Oberhand bekommen. Ja, diese ganzen Nazis, die jetzt schon wieder da rumlaufen. Ja?
Also ich sehe das genauso mit Ihnen, wobei ich natürlich in einer ganz anderen Zeit geboren worden bin, 1969. Und in genau dieser Zeit dann im Lauf der 70er und dann in den 80er Jahren tatsächlich in der Schule sehr viel an Aufarbeitung miterlebt habe und auch in meinem Elternhaus und Umfeld. Nur klar, ich sehe das auch mit Sorge, was heute hoffähig geworden ist, was man wieder sagen kann, wo ich denke, das kann man nicht sagen, das geht gar nicht und es wird trotzdem gesagt.
Na, es ist ja in den Schulen manchmal und wir haben auch, was eine positive Sache ist, ja, wir haben ja auch diese Schulen, die den Namen haben, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, ja. Und ich habe jetzt gerade ein Interview gemacht mit einem von diesen Leuten, die das alles organisieren, ja. Und die haben mir gesagt, dass in Deutschland 3000 Schulen, ja, diesen Zusatz haben. Und das ist etwas sehr Positives. Ja? Also es gibt nicht nur Schlechtes, sondern es gibt auch positive Dinge, aber an die muss man sich dann halten. Ja? Und da muss man sich auch, darüber muss man sich freuen. Aber man muss trotzdem immer dagegen angehen. Gegen diese Rechtsradikalen. Und nicht nur Radikale, sondern auch rechte Leute, die eben unsere Demokratie die wollen keine Demokratie haben, ja? Die sind nicht für eine Demokratie. Und das ist wirklich gefährlich, ja? Weil die wollen wieder einen starken Mann haben und so wie Hitler, ja? Und so weiter. Ja, und das ist ganz schlimm. Und ich muss ja sagen, es gibt es nicht nur in Deutschland. Ja, das Schlimme ist ja, dass in Amerika und in allen möglichen Ländern, ja, gibt es auch diesen Rassismus schon wieder. Ja, wir haben das ja jetzt gesehen, was da in Amerika passiert ist, schon wieder. Dass man über die Schwarzen da ganz schrecklich sich ganz schrecklich denen gegenüber benimmt und vor allen Dingen, dass die Polizei da jetzt schon wieder einen schwarzen Menschen da erschossen haben. Ja, also das sind ganz, ganz schlimme Dinge. Und so etwas, da müssen wir etwas auch dagegen tun. Und ich muss sagen, wir haben wirklich jetzt hier zum Beispiel in Hamburg, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, aber in Hamburg haben wir riesengroße Demonstrationen gehabt gegen diesen Rassismus. Ja, also nicht nur den Rassismus bei uns, sondern auch den Rassismus in anderen Ländern. Ja, so wie in Amerika. Und das finde ich ganz große Klasse. Ja, das finde ich sehr gut. Und was ich am besten finde von allem ist, dass ganz, ganz viele junge Leute, ja, sich daran beteiligen. Ja, also in diesen großen Demonstrationen, die wir hier in Hamburg hatten, waren ganz, ganz viele, also überwiegend junge Menschen. Ja, und das ist für mich ein Hoffnungsschimmer. Ja.
Ja, also dieses, was da gerade passiert in Amerika, aber auch weltweit, an auch Protesten dagegen, das beschäftigt mich und uns hier auch sehr. Wir haben auch überlegt, für die Sendung dazu noch etwas zu machen.
Ja.
Also um Antirassismus, Aufklärung oder wie auch immer man das mit passenden Worten nennen will. Ich möchte noch auf einen anderen Punkt kommen. Sie sind auch, ich meine, seit den 70er Jahren bei der VVN-BDA, der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes,
ja.
Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Und
ja.
Von dieser Vereinigung habe ich zum ersten Mal von meinem Sozialarbeiterkollegen Max Heinke gehört.
Ja.
Und er hat mir auch zum allerersten Mal, also von Ihnen erzählt, das ist schon einige Jahre her. Mhm. Und in Ihrem Buch sagen Sie, Frieden und Antifaschismus gehören zusammen. Wer Antifaschist ist, kämpft automatisch für den Frieden. Und
ja.
Diese Verbindung leuchtet mir sehr ein und hat mich auch sehr beeindruckt, wie Sie das auf den Punkt gebracht haben.
Mhm.
Möchten Sie zu dem VVN-BDA auch noch etwas sagen?
Ja, also ich finde, dass das also eine sehr, sehr wichtige Organisation ist. Ja. Und das wurde ja gegründet von ehemaligen Verfolgten des Nazi-Regimes. Ja. Und es ist also, ich meine, wir haben jetzt in der VVN, ich bin ja immer noch in der VVN und werde auch immer da bleiben, ja. Also wir haben nicht mehr so viele ehemalige Verfolgte, ja, weil die meisten ja schon gestorben sind, ja. Also stellen Sie sich das mal vor, also ich zum Beispiel bin 95 Jahre alt, ja, also... Und die ganzen Leute, die vielleicht sogar noch älter waren als ich, ja, da sind viele, viele von denen gestorben. Und die VVN ist natürlich sehr traurig darüber, ja, dass diese Menschen nicht mehr da sind. Aber dafür haben wir ja vor vielen Jahren schon die VVN geöffnet für junge Leute, für alle diejenigen, die sich für diese Geschichte interessieren und die mitarbeiten wollen, um gegen den Rassismus anzugehen. Ja? Und das finde ich ganz großartig. Ja? Es gibt viele, viele junge Menschen, die uns helfen, ja? Also uns Alten helfen, ja? Indem sie eben das weiterführen, was wir eben immer getan haben, ja, nämlich die Leute daran zu erinnern, dass wir damals einen schrecklichen Rassismus und einen Faschismus hatten, ja, und dass wir auch heute froh sind, dass wir das nicht mehr haben, dass wir eine Demokratie führen, ja, aber es gibt auch Fehler, ja, die gemacht werden, und das ist eben das, was ich Ihnen schon gesagt habe, dass man eigentlich sich nach dem Grundgesetz richten müsste, und es dürften eigentlich gerade in diesem Land, in dem das alles geschah, ja, da dürften keine Nazis mehr rumlaufen, ja. Und die dürften, also meiner Meinung nach müssten die alle verboten werden. Ja, diese ganzen Vereine, und es gibt ja viele von denen, ja. Das, man kann das gar nicht wissen, wie viele das sind, aber es gibt ganz viele, ja. Und was hilft natürlich auch, das ist unser Regime, was wir machen, was wir, wie wir leben, ja. Und wie wir leben, also den Kapitalismus. Wir leben den Kapitalismus, und dieser Kapitalismus ist für meine Begriffe sehr, sehr schlecht für die Menschen, weil er die Menschen erzieht zum Egoismus. Ja? Die Menschen wollen alle nur immer alles Gute für sie haben, für sich selbst haben, aber an andere Menschen denken sie nicht. Ja? Das ist genauso wie zum Beispiel es ganz schlimm ist, ja, dass so viele Waffen von hier in andere Länder verkauft werden. Ja? Die machen hier ganz, ganz viel Geld damit, die verdienen ganz viel Geld. Ja? Aber sie denken nicht daran, was mit diesen Waffen, wer mit diesen Waffen alles getötet wird. Ja? Es sind so und so viele Menschen, die mit diesen Waffen, die aus Deutschland dort in alle Länder, wo sowieso schon Krieg ist, ja, dass mit diesen Waffen noch geholfen wird, dass Menschen sterben. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Ja. Und wir haben ja nicht nur darum zu kämpfen, dass hier kein Faschismus ist oder kein Rassismus ist, sondern wir müssen auch uns darum kümmern, dass wir, dass zum Beispiel wir gutes Wetter haben, ja, dass wir uns darum kümmern, dass, weil die Menschen sind diejenigen, die eben zum Beispiel diese ganze Wärme, die jetzt kommt, ja. Also nicht, ich meine jetzt nicht die Wärme, die wir momentan haben, aber dass zum Beispiel das Meer erwärmt wird und dann alle Fische sterben und so weiter, ja, das ist, darum muss man sich auch kümmern, ja. Und das kann man nur, wenn man eben den Wunsch hat, auch Frieden zu haben, ja. Also ich, das was ich gesagt habe, dass die Antifaschisten nur für Frieden sind. Ja? Die sind nicht dafür, dass irgendwelche Kriege geführt werden. Ja?
Ich sehe das auch alles so, wie Sie es gesagt haben, glaube ich. Ich wollte noch mal auf den VVN-BDR kommen, weil ich das auch noch mal zur Sprache bringen möchte, dass dem ja droht, die Gemeinnützigkeit entzogen zu werden.
Ja, ja, genau.
Und ich habe gesehen, dass Sie auch einen Brief mit verfasst haben an Olaf Scholz und andere.
Ja, ja.
Haben Sie da eine Antwort bekommen?
Also ich habe persönlich eine Antwort bekommen von Olaf Scholz, aber das ist eigentlich kein öffentlicher Brief. Ja. Also wenn es ein öffentlicher Brief gewesen wäre, dann hätten wir das in die Zeitung gesetzt oder so. Ja, aber ich, da das ein persönlicher Brief an mich war, ja, kann ich das einfach nicht machen. Ja.
Ich habe mich nämlich gewundert, dass da nichts zu finden war zu der Reaktion.
Ja, es ist auch nichts zu finden. Und außerdem ist ja auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ja. Also ich meine, die haben sich ja bis jetzt noch nicht geäußert, ja, was nun endlich wird, ne? Ob die das wieder zurücknehmen, das kommt ja vom Verfassungsschutz, ja, und zwar aus Bayern, ne? Ja, daher kommt das, ja. Aber es gibt auch ganz viele Länder hier in Deutschland, ja, die sagen, uns interessiert das nicht. Wir finden die dass die VVN eben ein guter Verein ist und dass man ihm nicht, wie nennt man das, abspricht,
die Gemeinnützigkeit abspricht.
Gemeinnützigkeit, mhm. Ja. Also es gibt verschiedene, die das sagen und auch sich entschieden haben, ja. Aber es ist immer noch nicht hundertprozentig von zum Beispiel von Berlin, ja, ist immer noch nicht gesagt worden, dass sie das jetzt also doch die Gemeinnützigkeit ihnen geben, ja, der VVN. Also ich meine, das ist ja schon alleine eine furchtbare Sache, ja, weil so ein Verein, der gegründet wurde von ehemaligen Verfolgten des Naziregimes, ja, dass man ausgerechnet den, ja, dem sagt, also sie sind nicht berechtigt, die Gemeinnützigkeit zu bekommen, ja. Also wir haben das ja die ganze Zeit gehabt, ja. Nur durch die Bayern da, ja, die behaupten, dass wir irgendwie gegen die Regierung sind, das stimmt doch überhaupt nicht, ne?
Also Sie sind vielleicht dagegen, wie Sie vorhin gesagt haben, dass Waffengeschäfte gemacht werden mit anderen Ländern, aber das ist ja nicht automatisch gegen die Regierung als Ganzes sein.
Nee, überhaupt nicht.
So, also ich sehe das ganz genauso. In Anbetracht der Zeit würde ich gerne noch, wenn Sie erlauben, Bezug nehmen auf Ihr sehr bewegtes, sehr verschieden vielfältiges Leben Bezug nehmen.
Ja.
Sie waren in Deutschland vor der Nazizeit, sind aufgewachsen im Saarland und in Ulm, ne, in Baden-Württemberg.
Ja. Ja.
Und dann im Laufe der Nazizeit haben Sie die Verschlimmerung Stück für Stück erlebt, bis dahin, dass Sie selber in Auschwitz gewesen sind, im Mädchenorchester.
Ja,
und dann die Auswanderung nach damals noch Palästina, Israel,
ja.
1945.
Ja.
Und dann wieder Ihre Rückauswanderung. Also für Sie ist es eine Rückkehr vielleicht oder Auswanderung auch gewesen mit Ihrer Familie,
ja,
und Ihrem Mann, der ja im heutigen Israel geboren wurde,
ja,
und Ihre Kinder auch.
Ja.
Das ist ja unfassbar, wie was für Wechselfälle Sie in Ihrem Leben erlebt haben.
Ja, ja.
Mögen Sie dazu auch noch was sagen? Jetzt sind Sie ja die längste Zeit Ihres Lebens tatsächlich in Hamburg,
ja, das stimmt,
gewesen.
Über so 50 Jahre.
Ja.
Also es ist so, dass wir eigentlich keine Wahl hatten, keine andere Wahl hatten, als auszuwandern, ja, weil nämlich in Israel gibt es immer die ganze Zeit Kriege gegen die Palästinenser, und ich war sowieso immer dagegen, gegen diese ganze Regierung, ja, und mein Mann wollte nicht mehr in den Krieg ziehen. Er ist in einigen Kriegen gewesen und hat gesagt, das sind aber keine Verteidigungskriege, sondern das sind Angriffskriege. Und diese Angriffe gehen gegen die Palästinenser. Und wir haben nichts gegen die Palästinenser, im Gegenteil. Ja? Wir wollten mit denen zusammen das Land aufbauen. Ja? Aber es kam anders, ja? Durch diese ganze Politik, die dort gemacht wurde. Also ich bin ja nach Palästina gegangen, erstmal natürlich, um nicht mehr im Nazi-Deutschland zu sein, ja. Und zweitens bin ich dorthin gegangen, weil ich mit den Palästinensern gemeinsam ein Land für uns alle eben schaffen wollte, ja. Aber das ist uns ja nicht gelungen. Es waren ja nicht nur, ich bin ja nicht die Einzige, sondern es waren viele junge Menschen, die damals ausgewandert sind und die nach Palästina mit dem großen Willen eben mit den Palästinensern gemeinsam zu leben. Ja, aber das kam anders. Ja, das ist Ben Gurion und Golda Meir und diese ganzen Leute, die diesen sogenannten Zionismus völlig umgedreht haben. Ja, und dann haben wir also keine andere Wahl gehabt, als wir mussten aus Israel weggehen, weil mein Mann sonst, wenn er nicht in den Krieg gezogen wäre, dann wäre er im Gefängnis gelandet. Ja, und das wollten wir natürlich nicht.
Ja. Das ist unfassbar, finde ich, dass Sie dann nochmal gehen mussten, nachdem Sie es geschafft hatten, dorthin zu kommen.
Ja, genau.
Und mit den Beschränkungen, also den Kontingentbeschränkungen, die es ja vor 45 auch gegeben hatte.
Ja,
so.
Das war auch eine ganz schwierige Entscheidung, ja. Und ich habe gesagt, also ich versuche das mal, ja. Aber ich gehe nach Deutschland nur unter der Bedingung, dass ich nicht mehr in den Städten leben möchte, in denen ich mit meinen Eltern und mit meinen Geschwistern gelebt habe vorher, ja. Weil das hätte ich nicht ausgehalten, nicht? Und dann hat es sich eben angeboten. Da hatten wir Freunde, die uns dann gesagt haben, kommt doch nach Hamburg. In Hamburg ist alles wunderschön und es gibt keine Nazis mehr und so weiter. Ja. Und wir haben das natürlich auch geglaubt. Ja. Und dann habe ich gesagt, gut, ich versuche es. Ja. Aber Sie können mir glauben, es war für mich ganz schwierig, ja, zurückzukommen in dieses Land, denn ich wusste, das ist das Land der Täter, ja?
Ja, das
die meine Eltern umgebracht haben, die so und so viele Menschen umgebracht haben, ja? Also ich konnte am Anfang hier in Hamburg überhaupt mit niemandem sprechen. Ich hatte überhaupt keinen Kontakt zu den Hamburgern, ja? Oder zu irgendwelchen deutschen Menschen, ja? Wir hatten Kontakt mit jüdischen Menschen, die hier in der jüdischen Gemeinde waren. Ja, das waren dann unsere Freunde. Aber wir hatten keine deutschen Freunde. Also ich jedenfalls konnte mich mit ihnen einfach nicht unterhalten, weil ich immer Angst gehabt habe, mein Gott, was hat der denn, wenn ich jemanden auf der Straße gesehen habe, was hat der denn gemacht? In der Nazizeit, vielleicht ist er der Mörder meiner Eltern, ja. Also ich habe solche Vorbehalte gehabt und ich konnte das eigentlich ganz, ganz schwer nur ertragen. Bis ich dann später eine Boutique eröffnet habe, ja. Das war dann in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre, ja. Und wir sind ja 1960 sind wir nach Hamburg gekommen, ja. Und in den 70er Jahren habe ich dann eine Boutique eröffnet und da habe ich Kontakt bekommen zu Menschen, die auch im Widerstand waren, ja. Und da plötzlich habe ich dann gesagt, also es gibt doch vernünftige Menschen hier in Deutschland und es gibt so viele, die gegen die Nazis gekämpft haben, ja. Und das sind dann meine Freunde geworden, ja. Und ich sage immer, wenn ich diese Menschen nicht kennengelernt hätte, dann glaube ich nicht, dass ich lange in Deutschland gelebt hätte, ja. Nur durch sie habe ich dann wieder Mut gefasst, ja, und gesagt, so, aber wenn ich jetzt schon hier bin, ja, dann muss ich auch etwas tun, damit es nicht nochmal damit nicht nochmal so etwas geschieht. Ja.
Jetzt sprechen wir ungefähr eine halbe Stunde. Ist es für Sie in Ordnung, noch was zu fragen?
Ja, ja.
Oder das müssen Sie sagen, weil ich könnte Sie erzählen so wunderbar und so vielfältig. Ich könnte Sie noch ganz viel fragen und es ist mir wirklich ein ganz besonderes Erlebnis, dass wir mit Ihnen dieses Interview führen dürfen. Ich möchte nochmal zurückgehen zur Nazi-Zeit, auch wenn das so schwer ist, glaube ich, immer wieder darüber reden zu müssen. Ihr Zitat, auch ein Zitat von Ihnen: Man kann sich kaum vorstellen, was in den Köpfen der scheiß Nazis vorgegangen ist. Ich sag immer, diese Situation, die wir erlebt haben, ist das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Dort zu stehen und zu spielen, während die Züge zu den Gaskammern fuhren und wir nichts dagegen tun und nichts dagegen tun zu können. Ich finde es auch so beeindruckend, dass Sie eben wie bei dem Anfangszitat, was ich von Ihnen vorgelesen habe, dass Sie eben irgendwann dazu gefunden haben, mit der Musik weiterzumachen und Sie sich nicht haben vergällen lassen, dass Sie einfach mit der Musik ja auch ganz viel ausdrücken können, Traurigkeit und Freude und ganz viele verschiedene Gefühle, denke ich, um damit auch weiterleben zu können mit diesen Erlebnissen, so vermute ich.
Ja, es ist auch so. Also ich meine, dass ich diese ganzen Sachen durchgemacht habe, ja, dass ich diese furchtbaren Dinge, die es in Auschwitz gab und auch in Ravensbrück, ja, in Auschwitz natürlich noch schlimmer, ja, dass auch die Nazis diese Musik dazu missbraucht haben, ja, dass sie uns befohlen haben, dass wir da stehen müssen und spielen, wenn neue Transporte ankommen, von denen wir wussten, dass diese Transporte alle in die Gaskammern gehen. Ja. Also wir haben nur da gestanden mit Tränen in den Augen. Wir konnten ja nichts anderes machen. Wir konnten weder die ganzen Menschen warnen, ja, das hätte sowieso keinen Sinn gehabt, noch konnten wir aufhören zu spielen. Denn hinter uns standen die Nazis, also die SS, die stand hinter uns mit ihren Gewehren. Und wenn wir nicht gespielt hätten, dann hätten sie uns abgeknallt. Ja? Also wir hatten überhaupt gar keine andere Wahl. Ja? Wir mussten das machen. Wir sind gezwungen worden. Ja? Und dass diese Nazis diese Musik dafür benutzt haben, ja, damit diese ganzen Menschen, die dann in die Gaskammern gingen, von denen sie ja gar nichts wussten, sie wussten ja gar nicht, wohin sie gehen, aber wir wussten das, ja. Aber die Nazis haben diese Musik benutzt, damit eben diese Menschen denken, ach, wo Musik ist, da ist es ja, wird es ja nicht so schlimm werden, ja? Also es ist einfach unmöglich, man kann sich das nicht vorstellen, ja, was, in welcher Weise man die Musik da benutzt hat, ja? Und dass wir keine andere Wahl hatten und das machen mussten, ja? Das war gezwungenerweise, ja, haben wir Musik gemacht, ja.
Umso schöner, dass Sie bis heute noch Musik machen, obwohl Sie dazu gezwungen worden sind.
Weil ich wurde ja dann befreit, ja, von den Alliierten, ja, im Jahre 1945 und dann amerikanischen Soldaten habe ich erzählt, dass ich in Auschwitz Akkordeon spielen musste, ja. Und da hat er mir ein Akkordeon geschenkt. Er ist irgendwie, ich weiß nicht, woher er das genommen hat, auf jeden Fall ist er gekommen und hat mir dieses Akkordeon geschenkt, ja. in diesem kleinen Städtchen in Lübsch, ja. Und da haben die Amerikaner sich getroffen mit den Russen. Die Rote Armee ist einmarschiert. Und dann haben alle gesagt, der Krieg ist aus. Ja? Wir haben jetzt keinen Krieg mehr, der Krieg ist zu Ende. Und alle waren glücklich und fröhlich. Und die Amerikaner und die Russen haben sich, die haben sich umarmt und geküsst und haben sich gefreut, ja, dass nun endlich der Krieg zu Ende ist, ja. Und ich habe dann hat ein Soldat gerufen, wer macht denn Musik, ja? Wir müssen das feiern, dass der Krieg zu Ende ist, ja. Und da habe ich das Akkordeon genommen und habe angefangen zu spielen, ja. Das war das erste Mal dann nach Auschwitz und nach Ravensbrück, dass ich überhaupt ein Akkordeon in der Hand hatte und dass ich dann anfing zu spielen, ja, weil ich wusste, der Krieg ist zu Ende, ja. Jetzt müssen wir glücklich sein darüber, ja.
Das ist eine schöne Vorstellung, wie Sie da mit den als Befreite mit Ihren Freundinnen auch zusammen, glaube ich, und dann mit den Russen und den Amerikanern gemeinsam sozusagen ein Friedensfest gefeiert haben.
Genau.
Und da möchte ich nochmal zu heute kommen. Das war das große Anliegen auch von der Riley, der Anita aus unserer Gruppe, der Sinti-Frau, zum 8. Mai. Ich meine, dass der in Berlin dies Jahr erstmals Feiertag gewesen ist, als Sonderfeiertag sozusagen. Ja. Und Ihre Initiative mit der Petition auch, dass der bundesweit in Deutschland als Feiertag eingeführt werden soll, als Friedenstag.
Ja, das ist unser Wunsch. Mhm. Aber ob das geschieht, wissen wir nicht. Aber wir müssen immer dranbleiben, ja. Und wir müssen immer darauf pochen, dass dieser Tag war für die ganze Menschheit, ja, war das der Tag der Befreiung, ja. Es gibt viele Nazis, ja, und solche Leute, die sagen, wie kann man denn den Tag feiern als Tag der Befreiung? Kapituliert, ja, also die Soldaten haben kapituliert, ja, wie kann man denn das machen, wir haben ja nicht gesiegt, ja, also die wollten ja siegen, ja, die Deutschen, die wollten ja siegen, aber da ist eben, was sind eben die Alliierten und auch die Rote Armee und überhaupt die russischen Menschen, die am meisten gelitten haben unter diesem Krieg, ja, die waren alle dafür, dass man eine große Feier macht, ja, und das war großartig, ja.
Ich meine, die Petition ist schon von mehreren tausend Leuten unterschrieben worden, aber da haben Sie noch keine Antwort bekommen.
Nein,
auch.
Nein.
Okay. Wie läuft ja auch
nicht.
Noch?
Wir warten immer noch darauf.
Mhm.
Und wir werden auch jetzt nochmal eigentlich die Regierung daran erinnern. Ja. Also ich glaube, wir werden nochmal einen kurzen Brief dahin schreiben und sagen, also was denn nun eigentlich werden wird. Ne? Also mal sehen, wie sich das entwickelt. Ja, kann man nicht wissen.
Okay, ich denke, wir kommen langsam zum Ende. Ich habe mich jetzt gerade zum Schluss gefragt, ob Sie sozusagen eine Grußbotschaft auch noch an uns, an unser Radioprojekt, was ja mit Sinti-Frauen zusammen gemacht, was wir mit Sinti-Frauen zusammen machen, die ja auch alle Nachfahren von Überlebenden Sinti sind. So, ob Sie da uns noch etwas mit auf den Weg geben wollen.
Ja, natürlich. Ich kann euch allen auf den Weg gehen, dass ihr mit uns gemeinsam weiter dafür kämpfen müssen, dass wir keinen Krieg haben, sondern dass wir immer noch im Frieden leben können. Ja? Und man muss auch dafür kämpfen, dass die Menschen endlich mal bereit sind, ihren Egoismus ein bisschen zu zügeln, ja. Weil man muss doch sehen, wie viele Menschen leiden, ja. Wie die ganzen, zum Beispiel die ganzen Flüchtlinge, ja. Warum sind denn die Menschen hier gegen die Flüchtlinge, ja? Warum? Weil sie einfach nicht wissen, warum kommen denn die Flüchtlinge eigentlich? Wir sind doch selbst dran schuld, dass sie hierher kommen, ja? Weil sie nämlich in ihren Ländern nicht mehr leben können, weil eben Deutschland, nicht nur Deutschland, sondern viele andere europäische Länder und ganz viele Europäer eben diese Kolonien gemacht haben in verschiedenen Ländern und alles rausgezogen haben, den ganzen Reichtum von denen, was in der Erde alles wächst und so, das haben die ja alles weggenommen. Und die Menschen können dort nicht mehr leben, weil sie keine Existenzmöglichkeit haben. Und darum kommen die hierher, ja? Das muss man den Menschen mal erklären, ja? Man muss denen mal sagen, warum ist das denn so, dass so und so viele Menschen auf dem Wege sind und flüchten müssen, ja? Das muss man machen. Und da hoffe ich, dass Sie mit Ihren Radiosendungen auch dazu beitragen.
Okay, vielen, vielen Dank für Ihre vielfältigen Antworten. Unsere Sendung läuft am Montag zwischen 19 und 20 Uhr bei Radio Dreieckland.
Wenn Sie einen Computer haben, dann können Sie das auch per Livestream im Internet hören. Haben Sie ein Internet?
Nee, also ich bin da sehr schwer im Internet. Also ich habe zwar ein iPad, ja, und benutze das, aber also ich habe nicht den Computer, den ich sonst hatte, der ist schon alt und der macht es einfach nicht mehr, ne?
Haben Sie einen CD-Spieler?
Ein CD, ja.
Weil
Sie
das,
können Sie mir eine DVD oder eine CD schicken?
Das können wir machen, genau.
Ja?
Die Adresse.
Weil ich habe einen CD-Spieler und ich habe auch einen AfD.
DVD!
Freut sich.
Habe ich auch. Ja.
Super. Ja, dann machen wir das doch.
Also,
sehr schön.
Da würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mir das schicken, weil ich bin ja andauernd unterwegs.
Ja,
ne?
Ja.
Also momentan bei Corona nicht, aber das wird ja hoffentlich mal aufhören, ja.
Ja,
und,
genau.
Und meine ganzen Konzerte und meine ganzen Schulbesuche, die sind alle gecancelt, ja. Momentan kann man gar nichts machen.
Ich hätte noch eine kleine Bitte, wenn Sie eine sogenannte Station-ID für unser Radio einsprechen würden, sowas wie, hallo, mein Name ist Esther Bescherano, antifaschistische Grüße, ihr hört Radio Dreieckland auf der 102,3 Megahertz oder so etwas, würden Sie das machen?
Ja, also ich weiß, ich kann nur sagen, hallo, ich bin Esther Bescherano und ich freue mich von euch zu hören, aber ich weiß nicht, wie heißt das Radio?
Radio Dreieckland.
Aha.
Auf der 100.
Radio Dreieckland.
Genau, auf
ich begrüße
der
euch.
Auf der 102,3 Megahertz.
Ja.
Vielleicht
also
noch.
103,3 Megahertz. Naja, also Ihr könnt das selbst, also ich natürlich, ich begrüße euch und ich möchte, dass alle Leute diesen Sender hören.
Okay, das ist auch toll. Vielen Dank.
Ja?
Ja, super. Ich danke vielmals.
Ich wünsche euch alles Gute.
Ich möchte Ihnen auch nochmal ganz, ganz herzlich danken. Mein Name ist Milena Vogt und ich wünsche Ihnen alles Gute und dass Sie gesund werden und munter bleiben.
Ah, hoffentlich.
Ja.
Ja, mir tut sowieso alles weh. Und also mit meinen 95 Jahren, also kann ich ja noch froh sein, dass es mir so geht, wie es mir geht. Ja.
Mhm.
Aber trotzdem, also es ist kein Vergnügen, ja, wenn man die ganze Zeit immer nur Schmerzen hat. Das ist ganz schlecht. Aber ich habe dann noch eine Bitte an Sie.
Ja.
Grüßen Sie doch bitte diese Frau, diese Sinti-Frau, von mir ganz herzlich.
Das machen wir. Okay.
Ja?
Mhm.
Ich bin ihr sehr verbunden, sagen Sie ihr das.
Das wird sie riesig freuen zu hören. Es ist ihr sehr arg, dass sie selber gerade in diesem Moment so krank ist, dass sie das Interview mit Ihnen nicht führen konnte. Das war ihr sehr, sehr wichtig und sehr am Herzen gelegen. Und sie hat auch sehr gerne in ihrem Buch Erinnerungen gelesen und war sehr beeindruckt. Und die Petition hat, als ich ihr das gestern geschickt habe, von der VVN BDA, hat sie sofort weitergeleitet und ganz viele Leute gebeten, sie zu unterschreiben. So.
Ja. Gut. Sehr schön.
Vielen Dank. Ja?
Also,
tschüss.
Alles Gute für euch. Ja,
gute Besserung.
Ihnen auch.
Ja,
tschüss.
Danke schön.
Ciao. Tschüss.